ARD Sounds.
Also wir sind, glaube ich, die Agentur in Deutschland, die am meisten interaktive Tafelbilder für Whiteboards gemacht hat. Da haben wir das komplette Verlagsprogramm, also für die Grundschule für Westermann gemacht. Tausende von Tafelbildern machen wir aktuell für Klett auch.
Und genau deshalb ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass Kinder in Deutschland längst mit Produkten aus Erfurt gelernt haben, ohne den Firmennamen überhaupt zu kennen. Kids Interactive entwickelt digitale Lernwelten, Apps und interaktive Anwendungen, die Bildung spielerisch machen. Ich bin Johannes Michael Noack und einmal pro Woche stelle ich Ihnen diese Hidden Champions vor, die unsichtbaren Champions aus Thüringen.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.
Und mein Gast heute im Studio, Jörg Michel, Gründer und Chef von Kids Interactive. Ich sage herzlich willkommen.
Hallo.
Wir haben uns ja auf ein ganz unkompliziertes Du schon geeinigt, ja, wie das gerne unter Kindern ja auch so üblich ist. Deswegen gleich meine Frage, ist für deinen Job eine gewisse kindliche Einstellung noch nötig?
Da bin ich mir sicher, dass das nötig ist und das muss man sich auch behalten. Liegt eigentlich sowieso in meiner Natur. Also ich bin auch so jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert und gerne spielt im weitesten Sinne. Aber natürlich bringt es wahrscheinlich auch die Beschäftigung mit der Zielgruppe und den Themen irgendwie mit sich, dass man da auch ein bisschen dabei bleibt.
Ich habe das jetzt nur umrissen. Erklären wir mal ganz genau, was macht ihr?
Ja, was machen wir? Wir haben uns Anfang 2007 gegründet und haben uns spezialisiert auf die spielerische interaktive Wissensvermittlung für junge Zielgruppen, Kinder und Jugendliche, so startete das.
Das klingt jetzt auch sehr abstrakt. Wir müssen es natürlich wirklich konkret fassen.
Konkret. Letztendlich sind wir eine Softwareentwicklungsfirma, eine Agentur, die sozusagen von der Konzeption bis hin zum fertigen Softwareprodukt, ob das eine App, eine Webseite oder irgendetwas ganz anderes ist, produziert und da den gesamten Prozess eigentlich begleitet, betreut oder eben auch durchführt für die Kunden.
Das heißt, da ist nicht nur die Programmierung dabei, sondern ihr könntet auch Filme dafür machen, die eingebaut werden oder Fotos oder...
Genau, also das gehört eigentlich bei uns komplett dazu, die gesamte Medienproduktion. Wir haben also auch eine Videoabteilung, wir machen Illustrationen selber, Animationen oder auch alles, was wir eigentlich brauchen, um am Ende das Produkt fertig zu programmieren mit allen Assets, Tonaufnahmen, genau.
2008 gegründet, hast du gesagt?
2007,
Sieben. Ja. Was war denn der Anstoß damals, der Anlass, das zu machen, was ihr jetzt tut?
Genau, wir haben vorher schon zu zweit Software entwickelt. Ich als Designer und Gestalter und mein Partner als Programmierer. Und hatten dann ein großes E-Learning-Projekt für den Klett-Verlag, für uns damals war das sehr groß zu zweit, was wir durchgeführt haben. Das war eine Lern-CD-ROM für Geografie. Und da war eine ganze Reihe Animationen drin und Dinge, die wir da programmiert haben. Und irgendwie sind wir über dieses Thema über dieses Projekt in das Thema Bildungsmedien gekommen, so ein bisschen.
Klett Verlag ist ja ein Schulbuchverlag, ne?
Klett Verlag ist ein Schulbuchverlag, genau. Mhm. Einer der drei großen. Klett, Cornelsen und Westermann sind die drei großen. Genau. Und, zu der Zeit war auch, also wir hatten dann verschiedene Projekte in dem Bereich Löwenzahn, CD-ROMs haben wir Gestaltung gemacht und Animationen dafür, für eine Münchner Firma. Auch mit der Kika-ROM hatten wir dann zu tun, sogar eine Kika-CD-ROM gab es mal damals. Und so kamen immer mehr Projekte und dann wurden wir größer und haben dann gesagt, wir müssen jetzt irgendwie auch vielleicht die Firmierung ändern, haben dann eine GmbH gegründet und zur gleichen Zeit wurde hier das Kindermedienzentrum, also Studiepark Kindermedienzentrum, fertig gebaut und wir waren quasi auch die ersten Mieter, die dort reingezogen sind und haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt diese Projekte mit dem Schwerpunkt, wir fühlen uns da wohl, wir ziehen jetzt hier in dieses Kindermedienzentrum und wir spezialisieren uns eben jetzt auf dieses Thema und das soll man auch in unserem Namen letztendlich sehen und daher kommt der Name Kids Interactive und dann wurde eben die Firma gegründet. Genau, mit diesem spitzen Profil.
Also Zufall letztlich, wenn man so will.
Eigentlich ein bisschen Zufall. Ja, eigentlich ist es Zufall. Es waren ein paar Projekte, die eben aus dieser Richtung kamen. Es war dieses Thema Kindermedien, was sich hier in Erfurt auch so ein bisschen fokussierte, durch Goldenen Spatzen, durch den Kika und so weiter. Genau, und da haben wir gesagt, okay, das ist hier vielleicht auch für uns eine gute Basis, da zu starten. Und ja, so war es dann auch. Also wir haben mit dieser Spitzenprofilierung dann auch, sind wir auch sehr schnell vorangekommen für unsere damaligen Verhältnisse und waren dann auf der ersten Bildungsmesse der Didakta, haben uns dann dort präsentiert als junge, freche Agentur und haben dann auch die ganzen Verlage eingeladen an unserem Messestand. Und da sind dann auch wirklich die Geschäftsführer gekommen. Es hat uns dann total gewundert irgendwie. Und wir haben dann Sachen gezeigt, die wir gemacht hatten für andere und ja, damals war das E-Learning noch total in den Kinderschuhen. Das war grau, Formulare, Checkboxen. Das hatte noch nichts. Das war überhaupt nicht spielerisch. Das war ganz, ganz trocken.
Das war welches Jahr, diese Messe?
Das war 2007.
Ganz am Anfang.
2007, 2008. Genau. Und dann haben wir begonnen, auch für Super RTL zu arbeiten und haben dort quasi für Togolino und Togo.de solche Spielewelten konzipiert. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und das war, ja, Eine schöne Zeit, hätte ich fast gesagt. Das klingt, als ob es vorbei wäre.
Na gut, ihr habt euch ja auch weiterentwickelt.
Natürlich,
ja. Da kommen wir natürlich noch dazu. Was waren denn so deine ersten digitalen Berührungspunkte? Ich hatte in meiner Kindheit so ein kleines Spiel, da konnte man einen Affen irgendwie über so einen LCD-Bildschirm scheuchen. Das war, das waren so meine ersten Punkte, wo ich spielerisch was gemacht habe. Aber das war natürlich kein Lernprozess. Gab es da bei dir irgendwas, wo du dich dran erinnerst, das vergleichbar ist?
Also ich muss sagen, ich bin sehr spät überhaupt in das Thema Computer und sowas eingestiegen. Also meine Freunde haben dann immer schon mit Atari und sowas rumgemacht. Und ich habe in meiner Jugend eigentlich eher gezeichnet und Airbrush gemacht. Das war so meine Dinge, die ich gern gemacht habe. Ich habe auch Gestaltung studiert und dann auch Design später. Und bin sehr spät erst zum Computer gekommen und dann auch über meine erste Agentur während des Studiums über meine beiden Kollegen, mit denen ich es zusammen gemacht habe, eigentlich über das Netzwerkspielen. Eigentlich so Ballerspiele haben wir ja gespielt. Das waren so meine ersten Spielerfahrungen im Prinzip. Und dieses, sag ich mal, spielerische Lernen, womit wir uns halt jetzt eigentlich immer beschäftigen, das kam eigentlich erst später dazu. Da habe ich dann in meiner Kindheit, sowas gab es ja noch gar nicht letztendlich.
Wenn ich so euer Team heute betrachte, seid ihr eher Entwickler oder eher Pädagogen oder beides?
Also wir sind keine Pädagogen, wir haben zwar ein, zwei Leute dabei, die so ein bisschen aus der Ecke kommen, aber wir sind überwiegend eigentlich Entwickler, Redaktion, Konzeption, das ist schon unser Schwerpunkt und sag ich mal, die Erfahrung und die Kompetenz in diesem Bereich kommt eher über die Zeit, über die vielen Projekte, dass man sozusagen ja sehr viel schon unterschiedliche Projekte auch realisiert hat und das ganze Team auch schon sehr lange bei uns ist, also wir haben relativ wenig Fluktuation, die Leute haben teilweise über 10 Jahre Erfahrung auch bei uns schon.
Wenn jetzt so eine App ansteht, eine Bildungs-App, sage ich mal in Anführungszeichen, für eine Schule oder für eine Kita, keine Ahnung. Wie geht ihr dann ran? Ist mehr der Blick aus Sicht der Kinder oder ist es das, was die Erwachsenen sich wünschen, was damit passieren soll?
Ja, es ist ja so, dass wir im Grunde genommen eigentlich fast zu 100% Auftragsproduktion machen. Das heißt, wenn jetzt wir eine App produzieren, zum Beispiel eine Leselern-App für den Westermann Verlag, dann ist das schon relativ klar, was da ungefähr passiert. Da gibt es dann meistens auch schon eine Buchvorlage dafür, also ein Schulbuch vielleicht, wo auch irgendein Charakter schon drin ist, in der Grundschule jetzt zum Beispiel. Und jetzt ist die Aufgabenstellung, okay, wir wollen jetzt eine App machen, die wird so heißen wie das Schulbuch. Da gibt es diese Figuren, die dort quasi in dem Buch auch vorkommen, die wollen wir animieren, die sollen durch die App führen. Der Inhalt des Schulbuchs soll sozusagen jetzt interaktiv aufbereitet werden. Das heißt, wir wollen jetzt aus den Informationen, aus den Aufgaben in dem Buch, wollen wir interaktive Aufgaben, interaktive kleine Spiele machen, die das eben vermitteln spielerisch. Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo wir ins Spiel kommen, wo wir dann einfach die Inhalte anschauen, versuchen das zu transferieren in interaktive Übungen, in spielerische Sachen, die Spaß machen. Genau, und das stellen wir dem Kunden vor und dann entsteht dann so nach und nach das Produkt eben in der gemeinsamen Arbeit.
Aber es werden nicht mal zwischendurch Kinder eingeladen, wo so ein kleiner Stipfel
getestet wird? Ja, es wird getestet, auch mit Kindern, also nicht in jedem Produkt, in jedem Fall, aber gerade bei neuen Sachen, wo man nicht genau weiß, wie kommt das an oder wenn es eine ungewöhnliche Usability vielleicht ist, dann testen wir das auch schon mal mit Kindern oder Schulklassen.
Lernt ihr selber noch was bei euren Projekten?
Immer, bei jedem Projekt ganz normal, klar. Aber es ist natürlich so, dass wir nicht immer den Inhalt, also es bleibt immer was kleben, aber man durchdringt das natürlich immer nicht bis in die Tiefe und es hat ja auch nicht immer jeder Mitarbeiter mit jedem Projekt redaktionell zu tun und es ist auch so, dass die Programmierer sagen, bitte bereitet es mir so gut wie möglich vor, ich will nicht drüber nachdenken, ich will es einfach nur programmieren, mir keine Gedanken über Inhalt oder Konzept machen und so ist das bei uns in den Gewerken auch ein bisschen eingeteilt.
Gibt es denn so einen Lieblingsbereich, ein Lieblingsthema oder Technik?
Ja, also bei mir persönlich eindeutig, das ist Augmented Reality, Virtual Reality, das sind Dinge, die mir viel Freude machen, die mich auch interessieren, weil die sich auch gerade entwickeln erst in der Zukunft jetzt. Und wir da doch schon seit über 10 Jahren eigentlich uns beschäftigen mit den Technologien, da auch schon einige Projekte gemacht haben. Und ich das immer noch spannend finde, was dort alles möglich sein wird. Das hängt ja im Moment immer noch an den Endgeräten, also sag ich mal komfortable Brillen, nicht diese klobigen VR-Brillen oder auch im Augmented Reality-Bereich, dass man eben tragbare oder im Alltag tragbare Brillen hat, die funktionieren. Das wird aber in den nächsten Jahren sicherlich kommen. Das steht ja alles in den Startlöchern. Das hört man ja immer wieder bei Apple, Google und so weiter, Meta. Genau, das ist das, was mich eigentlich so interessiert, wo auch immer wieder neue Dinge entstehen oder neue Herausforderungen, wo man gerade, weil man ja noch nicht weiß, wie man in dieser neuen Welt sich bewegt, navigiert, interagiert, da kommt man immer wieder an Punkte, wo man neue Sachen erfinden muss oder wo man neue Sachen entwickeln muss und sich ausdenken muss und das macht Spaß, ja.
Du hast gerade gesagt, ihr wart da ja schon sehr früh dran an diesem Thema. Lass uns mal so visionär in die Zukunft gucken. Was könntest du dir vorstellen? Was könnte da in 10 Jahren schon ganz anders gehen? Oder was würdest du dir vielleicht sogar wünschen?
Ja, wünschen, was ganz anders geht. Also ich sag mal, es gibt ja auch in diesen immersiven Technologien gibt's natürlich auch viele dystopische Gedanken. Und das denkt man natürlich auch immer mit. Also wenn man mal davon ausgeht, dass jeder von uns irgendwann eine Augmented Reality Brille oder eine Augmented Reality Linse im Auge hat. Also das wird ja der übernächste Schritt dann sein wahrscheinlich.
Das wäre ja schon die erste Vision, genau.
Genau, das wird auch so kommen. Also da wird die Entwicklung nicht aufhören. Und dann ist es natürlich klar, dass man dann die ganze Welt augmentiert wird, also dann wird alles Mögliche eingeblendet werden, Informationen, Werbung, man wird das wieder filtern müssen, also dann wird sich das auch vom Leib halten müssen, diese Dinge. Und ja, es wird spannend eben, wie diese Erweiterung, diese digitale Erweiterung auch, was das mit der Wirklichkeit macht. Also wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt in der Heidecksburg, das sind 400 ausgestopfte Tiere.
Spannendes Projekt. Ich habe mir das ja mal zeigen lassen von deinem Entwickler Martin Buchröder, als ich bei euch in der Firma war.
Das ist ein Projekt für die Heidecksburg in Ruderstadt. Und die haben da ein Schaudepot, so nennt sich das. Und da sind ein paar Schränke, Vitrinen, sehr große Schränke, über 2,50 Meter. Und da sind zig Exponate drin. Vögel und nicht nur Vögel, obwohl die den Großteil ausmachen. Da sind auch ein paar Säugetiere dabei und sogar noch ein paar Echsen, also kleine Salamander oder auch ein Krokodil. Ja, und die App wird dafür benutzt, die Exponate vorzustellen und Wissenswertes darüber zu vermitteln. Also im Moment kann man die bloß angucken und hat keine Informationen, was ist das für ein Tier, keine Texte, gar nichts.
Kein Zettelchen drunter, das ist der Buchfink.
Gar nichts, genau. Und mit der App kann man dann zukünftig auf den Schrank quasi das Endgerät richten, das iPad, und sieht dann für jedes Exponat so einen Pin, wie man das vielleicht woanders her schon kennt, mit echten Pins, ne? Und kann ihn dann antippen und dann kommen Karteikarten hoch, die dann Bilder, Texte, einen Steckbrief zu dem Tier beinhalten und sofern gegeben auch noch eine Verbreitungskarte auf der Welt, also wo leben die, wo ist der Lebensraum und ist der Gefährdungsstatus, sind die fast ausgestorben, ist alles noch okay bei diesen Tieren, ne? Und das Ganze wurde auch noch ein bisschen erweitert, dass man nicht einfach nur trocken so Informationen vermittelt bekommt, sondern da gibt es noch so einen kleinen Fürsten, so ein Avatar. Das ist auch, glaube ich, in der Realität der Fürst, der das angestoßen hat, diese ganze Geschichte da mit diesen Exponaten. Und der leitet einen dann auch auf 5 Touren durch diese Ausstellung, ne? Und erzählt dann zu bestimmten Themen etwas an verschiedenen Stationen und dann kann man auch noch ein kleines Quiz dort absolvieren. Und am Ende kriegt man halt einfach so ziemlich einfach ein Sternchen, diese Tour hast du gemacht, hat alle 5 Touren abgeschlossen, yeah, super, bisschen Feuerwerk und dass die Besucher da auch noch so Gamification, ein bisschen Spaß dran haben und einfach nur Trockenwissen vermittelt bekommen.
Jetzt haben wir hier so ein Gerät und jetzt gucken wir uns das mal an.
Und dann können wir uns das mal angucken.
Herzlich willkommen in meinem faszinierenden Schaudepot.
Das ist jetzt unser Avatar hier. Das ist
unser Avatar.
Das sieht ja lustig aus. Ist richtig dem Fürsten nachempfunden. Das ist
dem Fürsten nachempfunden, genau. Dann kann man loslegen. Dann bekommt jeder immer dieses Tutorial, damit man auch weiß, was man tun kann.
Ach so, eine richtige Anleitung.
Genau, was jeder, muss ich der machen? Das aus der Ladestation nimmt, sieht das jetzt zum ersten Mal. Und damit die da nicht verloren sind, sehen sie, es gibt den Entdeckermodus. Den kann man auswählen. Das freie Erkunden, was ich eben schon erwähnt habe, wo man auf eigene Faust einfach alles entdecken kann. Und dann gibt es ja diese Entdeckertouren.
Das sind die 5 Touren.
Verschiedenen Themen. So, und dann ist man jetzt bereit. Wähle deinen Entdeckermodus. Wir fangen in dem Fall mal mit dem freien Erkunden an. Mhm. Dann gibt es nochmal einen Hinweis, wie funktioniert das Ganze. Und zwar sind dann dort vor Ort, vor den Schränken, Spuren, Tierspuren abgebildet. Ja. Die sehen dann etwa so aus.
Vögel, was haben wir noch alles
das
dabei?
Das ist im Prinzip alles das, was da drin ist. Es gibt auch ein paar wenige Menschenaffen, die zum Beispiel vorkommen, deswegen haben wir ja solche Füße.
Das ist der Daumen noch zu sehen.
Genau. Und ein Bär ist dabei, eine Wildkatze, ich glaube auch ein größerer, ein Luchs und so. Ein Krokodil, ein kleines ist dabei, ein paar Enten, ein Schwan, genau, und sehr viele kleine Vögel, Kolibris. Also es ist wirklich eine ganz bunte Mischung.
Lass mich raten, das ist also quasi wie euer QR-Code? Oder?
Das ist sowas wie unser QR-Code, deswegen sagt er auch, scanne die Tierspuren und ich demonstriere das jetzt mal, wenn man diese Tierspuren scannt und das war erfolgreich, dann färben die sich ein.
Ah ja.
Dann laufen da noch Tierspuren rein, damit man auch, das ist jetzt ja sehr klein und nicht die Originalgröße. Und sonst hat man nur die Spuren im Bild und dann sieht man die kleinen Tierspuren dort reinlaufen. Ich demonstriere das nochmal auf dieser Seite. Wenn man einen neuen Marker scannt, geht das so. Und das ist dafür da, dass man dann diesen Spuren folgt und sieht dann im Schrank die Inhalte.
Was dann drin steht, okay.
Genau. So. Jetzt sieht das Ganze schon viel größer aus und wir sehen jetzt hier, ich sehe die Inhalte nicht, ich folge den Fußspuren. Und da, okay, da sind die Inhalte. Und wir sehen ja auch, der Schrank wäre so wirklich 2,50 Meter hoch, ziemlich groß.
Ja.
Ja. Und dann können wir uns die Dinge angucken.
Jetzt klicken wir also hier einen Namen an und haben, genau, die, haben die grüne
Meeresschildkröte. Da können wir dann hier drin uns Bilder angucken. Wir können das auch nochmal ins Vollbild nehmen und näher rangehen. Also das sind wirklich sehr detaillierte Bilder. Das sind Inhalte, die die Kunden einpflegen.
Ich wollte gerade sagen, bist du jetzt Tierexperte geworden?
Ich bin noch kein Tierexperte, aber man hat schon einiges gelernt. Ne? Und also wir machen wirklich nur die Technik, das Ganze drumherum. Und die Kunden, das Museum kümmert sich darum, wie die Inhalte in die App kommen. Manche der Exponate haben auch Stimmen. Da haben wir hier schon welche eingepflegt. Der, ziehen wir es mal hier rüber.
Wie klingt der Grasfrosch? So klingt der Grasfrosch.
Cool. Ja, und da ist das Museum aber noch dran, diese Inhalte einzupflegen. Also perspektivisch wird nicht bloß der Grasfrosch eine Stimme haben, also wo sie was finden oder haben, auch die Rechte dafür werden die was einpflegen.
Wie lange braucht es jetzt, so ein Ding zu entwickeln vom Auftrag bis zum Fertigen, bis dann die Kinder die Tablets in die Hand nehmen können?
Ja, das pauschal kann man das nicht sagen, aber an diesem Beispiel, da sind wir jetzt mit allen Abteilungen, glaube ich, schon an die 60, 70 Tage. Also es ist ja nicht nur der App-Entwickler, der hier dran arbeitet. Da haben wir die Grafikabteilung, die noch Dinge macht, die wir hier sehen, also die Entwürfe machen, auch diese Karteikarten und wie unsere Menüs aussehen und so weiter. Aber wir haben zum Beispiel auch das Konzept zusammen mit dem Museum entwickelt, wie diese Touren funktionieren. Und jetzt gucken wir uns mal so eine Tour an. Mhm. Dann nehmen wir, warum Vögel Dinosaurier sind. Ein Exkurs in die Stammesgeschichte der Vögel. Da ist der Fürst.
Ah, ja. Ist der kleine Avatar.
Und wenn man dann rangeht.
Da steht ein Krokodilkaiman zwischen all den Vögeln. Warum denn das? Krokodile sind doch eigentlich Reptilien, oder? Das Tier soll dir zeigen, dass Krokodile die nächsten lebenden Verwandten der Vögel sind. Hättest du das gedacht?
Das ist noch eine KI-Stimme.
Mhm.
Also es ist aber noch angedacht, dass das ein richtiger Sprecher machen soll. Jetzt kommt das Quiz. Da muss man sich auch räumlich noch mal ein bisschen bewegen, dass man das hier richtig sieht. Und dann kann man einmal die falsche antippen.
Probier es gleich noch mal.
Und dann kann man die richtige antippen.
Das ist genau richtig.
Dann bekommen wir einen Stern und haben diese Station gelöst. Wir sehen auch, dass der kleine Fürst immer in etwa auf Höhe des Exponats schwebt, außer bei denen, die ganz weit oben sind, dann bleibt er auch so in der Mitte stehen, wie wir das gerade gesehen haben. Und wenn es dann um das Quiz geht, fährt er immer auf so eine gewisse Höhe, dass man das in Brusthöhe schön spielen kann.
Kurze Erinnerung, bevor es weitergeht. Das hier ist eine Spezialfolge. Normalerweise gibt es in diesem Kanal jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind dazu im ganzen Land unterwegs. Wenn Sie immer informiert sein wollen, abonnieren Sie uns. Top-Thema Thüringen in ARD Sounds.
Und das wäre dann irgendwann mal ohne Tablet vorstellbar, weil ich dann quasi diese Displays im Auge habe.
Also die nächste Stufe wird sicherlich die Brille sein. Es wird sicherlich nicht mehr lange dauern. Da wird man wie früher oder wie heute im Museum Audio Guides, wird man sich dort eine Augmented Reality Brille ausleihen können. Und dann wird man durch das Museum gehen und es wird augmentiert sein. Da bin ich mir relativ sicher. Ja.
Und ihr dann hoffentlich mit dabei.
Wir sind hoffentlich mit dabei und machen dann da tolle Projekte, genau.
Was waren so die spannendsten Projekte oder worauf bist du besonders stolz in den vielen Jahren?
Immer das letzte große, wo man, sag ich mal, wieder froh ist, dass es dann auch gelungen ist und fertig geworden ist. Worauf bin ich besonders stolz? Also das Deutschlandposter für das Goethe-Institut ist ein sehr cooles Projekt.
Genau, finde ich gut, dass du es gerade bringst, das Thema. Denn deine Mitarbeiterin Theresa Balti hat mir dieses Projekt erklärt, als ich bei euch war.
Also das Goethe-Institut ist an uns herangetreten. Die wollten ein digitales Angebot haben für Menschen, die nach Deutschland migrieren möchten, die sich eben darauf vorbereiten möchten, in Deutschland zu starten und dann im direkten Prozess auch unterstützt werden wollen oder Unterstützung erhalten wollen vom Goethe-Institut digital und dann eben auch bei der Integration direkt. Ja, alles, was dazu gehört.
Also es geht nicht nur um Kinder bei euch, sondern auch um Erwachsene.
Genau, geht auch um Erwachsene. Es sind verschiedene Zielgruppen. Also da spricht es eine sehr breite Zielgruppe an. Da geht es, sage ich mal, um Arbeitssuchende, um Mütter, um Kinder auch. Es gibt ja auch Themen, die, sag ich mal, mit Familie zu tun haben und spricht glaube ich, sehr diverse Zielgruppen an, auch verschiedene Bildungsniveaus. Also sage ich mal, eine Frau, die mitreist, die vielleicht gar nicht beruflich jetzt orientiert ist, auch mit niedrigem Bildungsniveau, aber auch ja, Menschen, die in Deutschland studieren möchten. Also es ist ganz breit gefächert.
Aber es ist ja trotzdem dann, sagen wir mal, eine spielerische Herangehensweise, oder?
Ja, es soll eine spielerische Herangehensweise sein. Wir haben gedacht, es ist wie so ein Besuch in einer deutschen Stadt, also exemplarisch. Also das heißt, wir haben von dem Goethe-Institut so einen ersten Stil bekommen, grafischen Stil, mit dem die arbeiten. Und dann haben wir KI-generiert Grafiken erstellt, die dann so verschiedene Gebäude widerspiegeln, die es in Deutschland geben könnte. Und es gibt 8 Themenbereiche, über die man sich informieren kann. Also Schule, Bildungssystem, Alltag, Integration und so weiter, Familienleben, Berufsleben, also alles Mögliche ist dabei. Und man kommt dann in diese Stadt, hat verschiedene Themenhäuser.
Ganz kurz, wir sehen es ja jetzt nicht. Erklär mal, also ich habe dann mein Tablet, mein Smartphone oder worauf sehe ich das?
Also es ist eine responsive Webseite, das heißt, ich kann über verschiedene digitale Medien darauf zurückgreifen. Also ich kann es als Desktop-Webseite benutzen, ich kann es übers Handy nutzen oder übers Tablet. Dann komme ich als Nutzerin direkt in die Stadt hinein, habe dann eine 3D-Ansicht, also das haben wir generiert aus einer 2D-Ansicht und so kann ich das, sage ich mal, flexibel bedienen, kann mir es übers Handy angucken, kann es über eine Webseite anschauen, über einen Desktop-PC und kann es aufrufen und dann kann ich eben, also würde ich mich so fühlen, als ob ich einen Tag in dieser Stadt verbringe, es soll jetzt so eine Anmutung einer deutschen Stadt sein.
Ich kann da richtig durchlaufen, oder?
Ich kann da richtig geführt durchlaufen. Also ich habe schon verschiedene Anhaltspunkte, das heißt, ich kann mich auf verschiedene Gebäude zubewegen, aber ich kann mich jetzt nicht frei wie in einem 3D-Spiel bewegen, aber das soll es ja auch nicht sein. Ist kein Spiel, ist nur als eine leicht spielerische, informative Anwendung. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen einen geführten Modus, dass ich eben diese einzelnen Häuser betreten kann und so eine 3D-Anmutung habe, aber ich habe jetzt keine 3D-Open-World-Anwendung.
Okay, also jetzt stehe ich vor einem Gebäude, was ist die Schule zum Beispiel?
Die Schule oder zum Beispiel ein Ärztehaus, da kann ich dann reingehen und dann habe ich eine Ansicht von verschiedenen Tresen. Da habe ich auch Mitarbeitende, da haben wir kleine Avatare entwickelt, die dann auch eine Animation haben. Mit denen kann ich dann eine geführte Unterhaltung, also ist so eine Simulation, kann ich eine Unterhaltung führen und dann gibt es, keine Ahnung, die Szenerie, dass mein Kind krank ist und wie ich jetzt vorgehen soll. Also da lerne ich einen einfachen Wortschatz, dass ich, also da wird also ein gewisses Sprachniveau schon vermittelt.
Ich spreche richtig in mein Endgerät, nein?
Nein, genau. Ich habe verschiedene Antwortmöglichkeiten, die ich auswählen kann. Also ich habe schon vorgefertigte Antworten, die ich geben kann oder Fragen, die ich stellen kann. Und der Avatar antwortet, ja, also ich kann es nicht vollkommen frei machen. Und dann kann ich eben, oder ich lerne etwas über das Bewerbungsverfahren kennen und dann ist es eine Simulation, als ob ich mit den Mitarbeitenden im Amt sprechen würde. So funktioniert es dann. Also, dass man sozusagen spielerisch diese einzelnen Szenarien durchgeht, Fachwissen und Sprachwissen erlernen kann und sich einfach zu verschiedenen Themen informieren kann, die bei der Migration wichtig sind, eine Rolle spielen.
Was erhofft sich das Goethe-Institut davon?
Es erhofft sich, denke ich mal, so einen niederschwelligen Einstieg in eine sehr breite Themenvielfalt. Also, dass ich mich erstmal basal über alle Themen, die wichtig sind, informieren kann in verschiedenen Fachbereichen. Und dass es einfach ein bisschen spielerischer ist. Es ist kurzweilig. Es macht Spaß, dadurch, dass ich diese Avatare habe, mit denen ich sprechen kann. Diese Simulation, wir haben auch interaktive Übungen eingebaut. Ich kann mich ein bisschen in dieser 3D-Welt bewegen, dass es einfach Spaß macht und den Lernenden Spaß macht. Ja, dass die Leute einfach angesprochen sind, sich auch weiterführend zu informieren. Aber so ein erstes Basiswissen erhalten.
Und das merkt man immer, wenn was funktioniert beim Goethe-Institut, dann merkt man, wie die das ausrollen. Und dann ist das sozusagen ein weltweit erfolgreiches Projekt und das ist natürlich immer schön. Das ist ein Beispiel, aber es gibt ganz viele andere, auf die man dann stolz ist. Ja.
Ich habe gesehen bei euch auf der Seite Active Floor. Da geht es, glaube ich, auch um Bewegung für die Kids.
Was genau, das Active Floor ist eine Kooperation, die wir mit einer dänischen Firma haben, die dieses Gerät herstellt. Also Active Floor ist eigentlich ein Projektor mit einer Kamera, der eine Bodenprojektion macht, auf der man rumlaufen kann und wo man dann quasi wie auf einem großen Touchscreen nur mit den Füßen dort Interaktionen auslösen kann, Spiele spielen kann.
Auch das haben wir uns ja gemeinsam in euren Büros angeschaut. Und du und ich, wir standen dafür in einem, ich sag mal, ganz speziellen Raum. Ich würde mal sagen, das ist euer Kinderzimmer, zumindest das Spielzimmer, oder?
Genau, das ist hier unser Spielzimmer, passt ganz gut. Hier ist ein Studio mit drin, hier drehen wir Sachen, hier probieren wir Sachen aus. Hier haben wir unseren interaktiven Projektor.
Und ganz viele Puppen hier an der Seite. Wer ist das? Puppen,
das ist eine Puppencrew, die wir verwendet haben in einem Projekt für die Technikerkrankenkasse. Da geht es um Medienbildung für Grundschulkinder.
Aber ganz nah dran an der Sesamstraße, würde ich sagen.
Ja, es sind Puppen. Herrgott, ja, Sesamstraße ist natürlich kein schlechter Vergleich.
Das ist eher ein Adelsschlag für
richtig,
die Puppen.
Richtig, Marfels, Sesamstraße. Das haben wir auch hier gedreht in unserem Studio, haben wir speziell auch eine Einrichtung gebaut, wie man das eben gut produzieren kann.
Deswegen hier Traverse und Scheinwerfer über uns.
Genau, richtig.
Und jetzt geht es ganz aktuell um was für eine Geschichte?
Genau, das ist ein Projekt, das wir gerade testen. Hier ist eine Kundenanfrage für einen Shop in einem Zoo, in einem großen deutschen Zoo, die in ihrem Verkaufsraum eine interaktive Projektion etablieren wollen für die Kinder, die da letztendlich nach dem Zoobesuch reinkommen. Und dort soll man auf dem Boden mit den Füßen Dschungelblätter wegwischen können, die dann quasi Tiere, Filme von Tieren freigeben und sichtbar machen, sodass die Kinder, während die Eltern noch im Zooshop ein bisschen stöbern, sich noch ein bisschen die Zeit vertreiben können, eben, sag ich mal, in dieser Zoo-Welt auch spielerisch sich betätigen können. Und hier ist natürlich ein bisschen die Bewegung im Vordergrund, also es ist jetzt nichts am Computer, sondern das ist eine Projektion auf der Erde, die ist ungefähr 2,5 Meter groß, wird rund, und dort kann man eben dann mit den Füßen diesen Dschungel freiwischen und die Tiere sichtbar machen.
Wie hieß die Spielshow früher mit Michael Schanze, mit diesen drei Feldern? 1, 2, 3?
3 hieß das, aber das war mitnichten interaktiv.
Definitiv, da waren auch die Lichter von unten. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen Projektor stehen.
Der hängt üblicherweise an der Decke. Das ist jetzt hier eine mobile Version, der quasi die Projektion auf die Erde bringt.
Den hattet ihr schon oder habt ihr den jetzt entwickelt? Oder?
Das ist eine Kooperation, die wir mit einem dänischen Hersteller quasi haben, der das jetzt quasi nach Deutschland bringt, wo wir Kooperationspartner sind, wo wir jetzt Spiele entwickeln dafür und das auch mit an Schulen vertreiben quasi. Also das ist eigentlich ein Projekt für Schulen. Dort gibt es eine Plattform, wo die Lehrer selber Spiele machen können, erstellen können für den Unterricht. Das ist eigentlich ein tolles Produkt, weil eben Bewegung in die Schule kommt, was in Skandinavien schon Pflicht ist. Also dort ist eine Stunde Bewegung im Unterricht Pflicht. Am Tag.
Aber eigentlich ist es ja schlimm, dass man dafür heute Technik braucht, eigentlich dass die Bewegung nicht einfach so mit einem Ball oder...
Richtig, aber diese Technik bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass man auch im Erdkundeunterricht sich bewegen kann und nicht nur im Sportunterricht. Das ist, also das finde ich eigentlich toll und ich glaube, das hat in Deutschland auch große Chancen. Und deswegen haben wir auch versucht, mit denen jetzt so ein bisschen zu kooperieren. Wir haben das entdeckt auf einer Messe und machen jetzt hier das erste Projekt, was, sag ich mal, außerhalb der Schule eben ist, für eben diesen Zooshop. Und schauen mal, wie das sich so entwickelt, dieses ganze Geschäftsfeld für uns dann.
Und hier fühle ich mich ein bisschen wie im Physikunterricht oder im optischen Labor. Was ist das? Das sieht aus wie so eine Laserstrecke mit ganz vielen Linsen.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Versuchsaufbau, der in der Tat ein Mikroskop darstellt, also den Aufbau eines auseinandergezogenen Mikroskops. Auch das ist ein Projekt, was wir gemacht haben für die Universität Jena, für die Max Planck School of Photonics, auch fürs Photonikstudium. Und hier haben wir quasi eine App entwickelt, die diesen realen Laboraufbau erkennt. Und dann quasi mit interaktiven Informationen ergänzt. Das heißt, ich kann dann virtuell den Laser anschalten in dem Versuch. Daneben steht dann ein kleiner Avatar. Da haben wir Ernst Abbe als 3D-Figur nachgebaut, so ein bisschen knuffig als Comic-Figur. Und der erklärt dann quasi diesen Aufbau und was ich damit machen kann und wie das Ganze funktioniert für die Studierenden. Auch hier als Vorbereitung zu Hause als reine virtuelle Anwendung oder eben im Labor als Begleitmodus zu dem echten Laborversuchsaufbau. Auch nicht hier nichts für Kinder, sondern eben für Studierende, Postgraduiertenstudium. Dinge, die unser eins gar nicht mehr versteht, machen die da.
Goethe-Institut hast du gerade schon angesprochen. Das ist ja nun aber schon, geht's dann in die Erwachsenenbildung, oder?
Genau, es hat sich im Laufe der Jahre, auch bedingt durch die Technologien, die wir so bedienen, auch die Erwachsenenzielgruppe stark vergrößert, sag ich mal. Also wir machen inzwischen auch in dem Bereich sehr viel. Da halt auch im kulturellen Bereich, im Museumsbereich. Goethe-Institut ist ja immer Sprachvermittlung letztendlich und ja immer auch junge Erwachsene, aber eigentlich alle Zielgruppen. Und auch was wir für Universitäten machen, so ist natürlich für Erwachsene im Prinzip, für Studierende und nicht für Kinder.
Könnt ihr behaupten, wenn man jetzt als Kind eine Schullaufbahn von Klasse 1 bis 12 durchläuft, irgendwann trifft man wirklich an euch?
Definitiv, ja, definitiv.
Okay, was wären so mal drei Punkte, drei Beispiele, wo man...
Oh mein Gott, also wir sind, glaube ich, die Agentur in Deutschland, die am meisten interaktive Tafelbilder für Whiteboards gemacht hat, für Smartboards und sowas. Da haben wir das komplette Verlagsprogramm, also für die Grundschule für Westermann gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Titel das sind, also tausende von Tafelbildern machen wir aktuell für Klett auch. Also das auf jeden Fall, aber auch Apps, Antolin-Apps, Lese-Apps, interaktive Wandkarten für Klett, also eigentlich... gibt es da sehr, sehr viele Produkte. Wir haben uns früher mal Sport gemacht, auf den Messen sind wir dann bei den großen Verlagen vorbeigegangen, haben alle unsere Produkte fotografiert, die auf den Screens präsentiert wurden und so. Das war teilweise wirklich gut.
Ja. Tafelbilder, ja. Das müssen wir doch gemeinsam mit den Lehrern dann machen, oder wie funktioniert das?
Das Buch als Vorlage reicht wahrscheinlich so nicht. Also es ist, wie gesagt, ein Zusammenspiel mit den Redaktionen dann jeweils. Manchmal gibt es schon Vorstellungen, es gibt teilweise schon Drehbücher, manchmal gibt es auch einfach das Vorhaben, das Projekt zu realisieren. Wir machen den ersten Drehbuchaufschlag und es ist immer eigentlich eine Abstimmung und ein Miteinander mit den Verlagsmitarbeitern. Dann gibt es erste Entwürfe, dann gibt es Betas, die getestet werden und die dann auch beim Verlag vielleicht mit Lehrern getestet werden. Und so wird es dann, schaukelt sich das dann bis zum Endprodukt quasi.
Also auch ein längerer Weg. Wie lange kann sowas dauern dann?
Das kommt ganz darauf an. Also es ist oft auch eine Massenproduktion. Wie gesagt, das sind dann viele hundert gleichförmige Sachen, die wir dann machen müssen. Das, so ein Projekt dauert immer. Ja, was soll ich sagen?
Das, da reden wir von einem Jahr oder reden wir von 2 Monaten?
Es gibt Projekte, die dauern 2 Jahre. Es dauert Projekte, die dauern 2 Monate oder auch 2 Wochen. Das ist wirklich ganz unterschiedlich.
Schwer zu sagen. Okay.
Je nach Größe. Und,
ja. Wenn man mal bei euch auf die Seite schaut, oder ich habe es auch woanders schon gelesen, ihr seid ja quasi mit Preisen überschüttet worden. Wenn ich mal vorsichtig formulieren. Nein, es sind, glaube ich, so 20 Awards, die man da bei euch findet. Und einer lautet Thüringer Technologie- und Weltmarktführer. Wie habt ihr das gemacht?
Das weiß ich auch nicht genau. Wir haben eines Tages einen Anruf gekriegt und hieß es, ja, wir haben hier die Thüringer Firmen gescreent und können ihnen mitteilen, dass sie zu den Hidden Champions gehören und wir möchten sie gerne auszeichnen. So war das eigentlich.
Aber es muss ja in der Laudatio oder irgendwo mal benannt worden sein, was dazu geführt hat. Da muss es ja.
Da gibt es verschiedene Kriterien. Da gibt es, sag ich mal, internationale Messen, die man macht. Es gibt einen gewissen Umsatz, es gibt einen gewissen Anteil von Innovationspreisen, die man gewonnen haben muss. Das ist, glaube ich, ein Merkmal. Wir haben ja auch 2014 schon den Thüringer Innovationspreis für eine Augmented Reality App für den Schuhbuchverlag bekommen. Wie gesagt, gibt es feste Kriterien. Das ist keine wahllose Sache. Wir hatten leider das Pech, dass wir diese Auszeichnung während Corona bekommen haben. Das heißt, bei uns gab es keine große Festveranstaltung, keine Laudatio. Es kamen 2 Mitarbeiter von der LDG und haben die Urkunde überreicht und wir haben ein Foto gemacht. Das war ein bisschen schade. Also ich war jetzt auch schon bei anderen Veranstaltungen, das letzte Champions Meet, da wurden dann auch die neuen Hidden Champions groß mit Wirtschaftsminister und so weiter ausgezeichnet. Da dachte ich mir, schade, das haben wir leider verpasst, die große Bühne. Bei uns war es ganz klein während Corona.
Gut, aber der Preis steht ja trotzdem und der steht ja auch für was. Wenn ich jetzt frage, weltweit unterwegs, wo muss ich mir vorstellen, wo seid ihr unterwegs?
Naja, wie ich vorhin schon sagte, also die ganzen Goethe-Institute, für die wir auch arbeiten, das ist natürlich schon ein bisschen internationaler. Und natürlich sind wir auf Messen, die internationales Publikum haben. Das ist, glaube ich, auch so ein Kriterium, dass man auf internationale Messen geht.
Kinderthemen haben wir gesagt, Erwachsenenthemen, inzwischen auch Erwachsenenbildung, über das Goethe-Institut auch. Bildung bleibt aber das Hauptziel, oder könnte es auch mal passieren, dass er einfach ins Gaming irgendwie einsteigt und da was macht, oder muss schon irgendwie der Bildungsansatz dahinter sein?
Ja, Bildung klingt immer nach Lernen und nach Schule und das ist es eigentlich nicht. Also was wir machen eigentlich interaktive, spielerische Wissensvermittlung oder sogar im Kulturbereich eigentlich eher Wissensinszenierung. Also das ist, glaube ich,
es ist immer, ja trotzdem Bildung.
Es ist immer Bildung, ne? Ja, es ist immer Bildung, aber Bildung klingt so aktiv. Ja. Also ich möchte dich jetzt bilden und jetzt, ne? Und das Wissen, was wir machen, ist eher ein Angebot vielleicht in diesem kulturellen Bereich, weil man kann den Leuten das ja nicht aufzwingen. Der Schule ist vielleicht ein bisschen anders, aber auch da letztendlich im Nachmittagsmarkt, die Dinge, die wir tun, auch im Kinderbereich, das machen die Kinder ja freiwillig. Also das ist ja kein Zwang.
Naja, ist ja schon, dann bleibt es ja so. Ihr seid quasi die Aktiven, was die Bildung angeht, nämlich indem ihr etwas entwickelt, was den Kindern gar nicht die Möglichkeit gibt, dran vorbeizukommen, weil es so viel Spaß macht, dass ich dann trotzdem damit was aufnehme.
Das ist die ideale Vorstellung,
ja. Ja, okay. Gibt's irgendeinen großen Wunsch, was ihr vielleicht mal noch machen möchtet oder wo es mal hingehen könnte? Was reizt dich denn, wo du sagst, das habe ich mir noch nicht getraut anzufassen bis heute oder den habe ich noch nicht geködert gekriegt als Kunden?
Oh, schwer zu sagen. Also, was ist der große Wunsch? Ich würde mir wünschen, also wenn man nochmal zum Thema Schule kommt, dass dort, ich weiß nicht, ob wir das noch erleben, aber dass dort wirklich die Bildung sich wirklich wandelt und gerade auch so immersive Medien dort stärker stattfinden und die Chancen da genutzt werden. Aber es ist natürlich ein ganz großes Rad. Es hat mit Entwicklung von Programmen zu tun, es hat mit Anschaffung von Hardware zu tun, es hat auch mit, sag ich mal, vor allen Dingen mit der Kompetenz der Lehrkräfte zu tun, auch diese Sachen im Unterricht einzusetzen. Das muss ja auch erstmal irgendwie in der Lehrerausbildung stattfinden. Das wäre ein Wunsch, ein frommer, ein Wunschkunde. Ja, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir arbeiten ja für große Kunden, BASF und solche. Am Anfang, wenn man so eine Firma beginnt, dann ist das immer was ganz Fantastisches, wenn man für einen großen Kunden dann arbeiten darf. Die Techniker Krankenkasse oder was auch immer. Das sind auch nur Projekte und auch nur Kunden am Ende. Und solche Konzerne, die sind auch nicht einfach. Und auch die Leute, die dort arbeiten, haben es schwer, Ideen durchzusetzen oder, sag ich mal, Projekte auch entsprechend in eine Form zu bringen. Und deswegen weiß ich gar nicht genau, ob die großen Marken, das heißt, ich möchte gerne jetzt mal für Lufthansa arbeiten oder für solche Leute, ja, kann ich eigentlich nicht so sagen. Also ich würde mich freuen, wenn es einfach so weitergeht bei uns, wenn die Projekte abwechslungsreich bleiben, wenn wir immer genug zu tun haben, die Leute zufrieden sind auch mit ihrer Arbeit und der Spaß auch dabei bleibt.
Genau. Da sind wir gerade bei den Mitarbeitern. Wie viele sind es aktuell?
Wir sind knapp 20, glaube ich, aktuell, ja.
Hat man
ja
auch eine gewisse Verantwortung. Ist da schon manchmal so, dass man abends am Abendbrottisch sitzt und denkt, oh Mensch, jetzt wird es gerade knapp und die müssen ja alle versorgt werden, da hängen Familien dran.
Ja, ich sag mal, das ist immer ein bisschen zyklisch, wie die Firma so läuft. Es ist halt nie so, dass man sagt, es ist jetzt genau richtig viel zu tun. Also es ist immer etwas, entweder ein bisschen zu viel zu tun oder ein bisschen zu wenig. Also man hat nie diese Balance, wo man sagt, ach, es läuft alles wie ein Länderspiel. Irgendwie, das ist halt meistens nicht so. Und wir hatten viele Jahre, wo immer Überdruck war an Projekten und wir hatten jetzt auch mal eine Zeit, wo es halt nicht so ein Druck war. Ich meine, die ganze Welt ist im Moment gerade ein bisschen unter Druck oder, sag ich mal, nicht so im Takt, wie wir es gewohnt sind. Und das merken wir auch ein bisschen und da hat man auch natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal Sorgen, klar.
Arbeitet ihr dann alle mal an einem Projekt oder sind das verschiedene parallel, was dann so aufgeteilt wird?
Also bei uns laufen immer mehrere Projekte gleichzeitig, teilweise bis zu 10, 15 Projekte gleichzeitig und wir arbeiten in zwei großen Teams, die gemischt sind von den Gewerken her. Also in jedem Team gibt's Grafik und Programmierung und so weiter. Und manche Mitarbeiter springen auch zwischen den Projekten. Also der Grafiker macht natürlich da was und dann im nächsten Projekt was, wenn er dann da nicht mehr gebraucht wird. Und so, sag ich mal, ist es so eine sich wandelnde Teamstruktur, die da passiert. Und die Projekte, die halt bearbeitet werden, wechseln eben auch bei den Leuten. Ja.
Mir hat mal irgendjemand gesagt, ein guter Chef delegiert nur. Macht gar nichts selber.
Ja, ich will mir nicht anmaßen, ein guter Chef zu sein.
Oh, naja gut, aber es funktioniert ja doch schon ein paar Jahre. Also muss ja irgendwas dran sein. Ich versuche nur mir vorzustellen, wenn ihr jetzt an so einem Projekt dran seid, da wird also eine App entwickelt, da muss natürlich eine optische Oberfläche geschaffen werden. Guckst du dann schon drauf und sagst, ah nee, das ist hier, das so wollen wir das nicht, das wollen wir anders? Oder?
Ja, also gerade dadurch, dass ich das ja früher noch gemacht habe bei uns, also als wir noch zu zweit waren und auch natürlich als die Firma ein bisschen gewachsen ist, habe ich natürlich selber noch das Grafikdesign gemacht und auch die Artdirektion. Und leider, also ich sag mal, manchmal mache ich das noch, manchmal gehe ich auch noch mit rein, manchmal auch, wenn ich eine eigene Idee habe, setze ich mich auch selber nochmal in Photoshop und schiebe das hin. Aber ja, ich muss da ein bisschen loslassen einfach, weil ich jetzt als Geschäftsführer nicht mehr in der Grafik jeden Button und jeden Screen irgendwie abnehmen kann und auch möchte, muss ich da teilweise auch ein bisschen Abstand davon nehmen und sagen, ja, das ist auch für mich jetzt in Ordnung. Ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber wir sind in der Produktion, es muss fertig werden. Der Kunde hat es schon gesehen und abgenommen, auch wenn es mir jetzt nicht gefällt. Es geht jetzt einfach weiter.
Das ist ja auch für dich eine krasse Entwicklung dann über die Jahre gewesen. Wenn du gerade gesagt hast, ihr habt zu zweit angefangen, einer programmiert, der andere macht die Grafik. Jetzt seid ihr über 20 Leute inzwischen. Wann war denn so der Moment, wo du gesagt hast, jetzt hier huckt's aber?
Naja, ich glaube so der Sprung so von 10 auf 15, das war nochmal, man dachte, okay, und dann, es reicht immer noch nicht, wir brauchen eigentlich noch mehr Leute, es ist noch mehr Arbeit da. Und dann wird es einem schon auch ein bisschen mulmig. Also dann, sag ich mal, sind natürlich auch die Gehälter, die jeden Monat da so über den Tisch gehen, auch schon relativ hoch bei der Menge an Leuten. Und ja, alle 4 Wochen muss dann auch ein Projekt in dem Volumen auch erledigt sein. Und genau.
Gab es da auch mal Schweißperlen?
Ja, die gibt's natürlich immer. Das ist klar, das ist nicht einfach. Aber ich sag mal, wir machen es jetzt seit 17 Jahren. Es funktioniert bis heute und mit Höhen und Tiefen. Gehört auch dazu.
Da braucht man jetzt aber auch Mitarbeiter, die wirklich, das müssen ja kreative Leute sein. Ist das schwierig am Thüringer Arbeitsmarkt?
Es ist sehr schwierig. Also gerade wenn man sagt, man braucht jetzt kreative Leute, wir brauchen eigentlich erfahrene Leute. Wir brauchen, wenn wir wirklich Druck haben, Projektdruck und müssen uns verstärken, brauchen wir eigentlich erfahrene Leute. Und da das, was wir machen, so speziell ist, finden wir ganz schlecht Leute, die in dem erfahren sind, was wir machen. Und das heißt, jeder, der neu reinkommt, wird erstmal irgendwie ongeboardet, muss erstmal gucken, wie bei uns programmiert wird, wie die Prozesse laufen. Wir machen Scrum, also wie unsere ganzen Projektabläufe sind, unsere Meetings und wie das alles funktioniert. Und das dauert immer eine ganze Weile und dann kommt immer auch erst der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kann derjenige wirklich was, passt er ins Team, ist das so alles, wie man sich das vorstellt. Und das ist wirklich schwer, da gute Leute zu finden. Und da haben wir auch schon oft leider Leute gehabt, die die Probezeit nicht überstanden haben und gesagt, nach einem halben Jahr, es macht keinen Sinn. Es ist, passt nicht hundertprozentig. Wir brauchen aber auf der Stelle jemanden, der hundertprozentig auch dahin passt. Und da müssen wir weiter suchen. Und das ist natürlich manchmal hart. Und man hat auch oft Universitätsabgänger, sage ich jetzt mal, oder Abgängerinnen, die mit sehr hohen Erwartungen und auch, wie sagt man, dem Bild des eigenen Könnens und der eigenen Fähigkeiten, die so aus dem Studium dann kommen, da sehr viel mitbringen, was aber noch nicht so in der Realität angekommen ist. Und das ist auch für uns immer ein bisschen schwierig, die dann sozusagen dahin zu bringen, wo wir sie eigentlich brauchen. Ja.
Oder ihnen sagen zu müssen,
oder das,
passt leider nicht. Es gibt noch eine Kategorie bei mir in meinem Podcast, die nennt sich Gedankensprint. Das sind einige kurze Fragen, hoffentlich kurze, schnelle Antworten.
Okay.
Legen wir los.
Der Gedankensprint.
Womit wärst du als Kind am liebsten berühmt geworden?
Mit meiner Gitarre.
Was ist das Erste, was du morgens denkst, wenn der Wecker klingelt?
Schon wieder aufstehen.
Welche Fähigkeit hättest du gerne über Nacht erlernt, ohne Umweg, ohne Training?
Schwertkampf. Nein, dann nehm das raus. Weil das mache ich gerade, aber hab ich gerade angefangen.
Wenn deine Energie ein Soundtrack wäre, welcher Song würde laufen?
Get Lucky.
Was war der unerwartetste Erfolgsmoment der letzten 12 Monate, 12 Jahre, egal, setz was ein.
Ein 5er im Lotto. Nein, lass raus. Da gab es nämlich nur 50 Euro oder sowas. Das war lächerlich.
Gut, das ist die Frage, ob das nun als Erfolgsmoment gilt. Aber lass mal so stehen.
Ich überlege.
Welches Wort müsste dringend in den Duden aufgenommen werden?
Ich habe gestern gerade festgestellt, dass das Wort Muggel seit 20 Jahren im Duden ist. Ich weiß nicht, welche Worte da noch fehlen.
Müssen wir eher darüber sprechen, welche raus müssen.
Ja.
Worüber konntest du zuletzt herzlich lachen?
Über mich.
Bestes Beispiel. Wenn du für einen Tag mit einer anderen inspirierenden Persönlichkeit tauschen dürftest, wer wäre das? Und was würdest du tun?
Auf die Fragen hättest du mich aber mal vorbereiten können. Ne?
Dann machen sie nicht so viel Spaß.
Dann nehme ich mal Elon Musk. Mit dem würde ich gerne mal tauschen.
Cool, hatte ich auch schon mal die Antwort. Ja. Warum?
Einfach mal zu gucken, wie die Welt aussieht, wenn man aus seinem Kopf rausguckt. Das würde mich mal interessieren, ja.
Was in deinem Alltag fühlt sich heute völlig normal an, was vor 5 oder 10 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre?
5 oder 10 Jahren?
Können auch 20 Jahre sein. Also einfach, was ist heute so völlig normal, wo man vielleicht vor 20 Jahren gesagt hätte, um Gottes Willen, oder wo unsere Großmütter gesagt hätten, geht gar nicht.
Da gibt es ja wohl viele Sachen. Ne? Ich überlege, es gibt ja immer mal so Momente, wo man denkt, Mensch, früher, ja, elektrische Zahnbürste. Keine Ahnung, also. Gibt ja wirklich tausend Sachen.
Ja, die einen sagen Online-Banking und die anderen,
keine Ahnung. Na klar, an der Kasse mit dem Handy bezahlen, also das ist so eine Sache, da habe ich mich lange gesträubt dagegen, das zu tun. Inzwischen empfinde ich das als eine unglaubliche Zeitersparnis. Einfach Karte rausholen, reinstecken, Nummer eingeben oder einfach nur beep mit dem Handy machen und dann noch direkt sehen, was ich quasi bezahlt habe. Also, finde ich toll.
Vervollständige den Satz, einen echten Champion erkennt man an.
An seinem Frühstück.
Da sind wir wieder bei den 2 Bananen.
Weißt du warum? Ich habe mal so einen Spruch gehört, den finde ich so gut. Kritik ist das Frühstück der Champions.
Okay.
Der hat schon gemerkt, irgendwie finde ich gut. Ja?
Kurz sacken lassen, dann ist die Frage, was es zum Abendbrot gibt. Ne? Jörg Michel, ich danke für das Gespräch und den Einblick. Wir haben ja gesehen, digitale Bildung braucht Spiel, Neugier und Entwickler, die beides auch ernst nehmen. Können wir das so unterschreiben?
Würde ich unterschreiben.
Okay, dann machen wir das so. Das war wieder ein spannender Einblick in die kleine, große Welt der Hidden Champions aus Thüringen. Auf diesem Kanal gibt es außerdem jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen, direkt von unseren Reporterinnen und Reportern. Also, Top-Thema Thüringen abonnieren, zu finden in ARD Sounds.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.